ARD Sounds.
Verantwortung bedeutet manchmal auch, eine Koalition zu beenden, die verantwortungsvolles Handeln für das Land nicht mehr zulässt.
Diese Regierung mag legal zustande gekommen sein, sie ist nicht legitim, sie hat keine Legitimität.
Wir überlassen unser Land nicht den Extremisten. Wir als Landesregierung müssen echte Antworten geben.
Es geht darum, dass Leute in der Regierung sind, die sich mit dem politischen Rückgrat eines Gartenschlauchs immer wieder anpassen und im Grundsatz nie widersprechen.
Hui, da ging es schon hoch her bei dieser Regierungserklärung von Brandenburgs altem und neuem Ministerpräsidenten Dietmar Woidke an diesem Donnerstag. Die neue rot-schwarze Regierung in Brandenburg steht, die Ministerinnen und Minister sind vereidigt, einige Überraschungen gab es dabei und das neue Team um Woidke startet in Krisenzeiten, noch dazu mit großen Finanzlöchern. Da ist also jede Menge zu besprechen in der Spreepolitik, unserem landespolitischen Podcast vom RBB, in dem wir auch nach Berlin gucken. Kai Wegner ist ja diese Woche wieder in neue Erklärungsnöte gekommen, was sein Blackout-Krisenmanagement zu Beginn des Jahres angeht. Hat er vielleicht gar nicht so viel telefoniert, wie er hat weismachen wollen, sein Arbeitspensum also geschönt? Manche sagen sogar, er habe gelogen. Auch das nehmen wir uns unter die Lupe in dieser Ausgabe der Spreepolitik. Ich bin Angela Ulrich und freue mich, dass Sie dabei sind. Erst gucken wir nach Brandenburg. Hanno Christ und Thorsten Südow sind hier aus unserer Potsdamer Landespolitikredaktion. Hallo, ihr beiden.
Hallo.
Hallo, schön da zu sein.
Ja, anstrengende Woche für euch, kann ich mir vorstellen. Jetzt ist alles in trockenen Tüchern. Koalitionsvertrag in Brandenburg unterschrieben, Minister vereidigt, dann eben diese Regierungserklärung. Und das Versprechen immerhin von Dietmar Woidke bis Ostern eine neue Regierung zu haben. Das hat er eingehalten.
Es ging Schlag auf Schlag und vor allen Dingen sehr diskret, geräuscharm. Das, finde ich, hat die neue Regierung, hat Woidke schon mal sehr gut hinbekommen. Das spricht schon mal für diese Regierung. Wir sind gespannt, ob es die nächsten 3,5 Jahre tatsächlich auch zu vielen erfüllten Versprechen kommen wird.
Ja, es gab aus meiner Sicht dann auch bis zum Schluss nicht wirklich die Information, dass Frau Clement von der Spree nach Potsdam wechselt als neue Wirtschafts- und Energie- und Klimaschutzministerin, die ja in Berlin Digitalisierungsstaatssekretärin war. Das ist auch also eine ziemliche Leistung der neuen Koalition. Dass
da hat man dicht gehalten eine ganze Weile. Gehalten. Wir gucken da gleich auch nochmal auf die Leute.
Mhm. Genau. Und jetzt ist eben die neue Mannschaft da und muss jetzt wirklich liefern, versuchen zu liefern. Die Umstände sind, wissen wir alle, sehr kompliziert.
Genau, das sind alles schon Stichworte, die du gibst, Thorsten. Und ich finde jetzt, wir starten mal bei dem, was Dietmar Woidke da diese Woche beigetragen hat, nämlich seiner Regierungserklärung. Hanno, eine Ruckrede war das eher nicht und auch ziemlich schnell vorbei. Ich glaube, kurz über 20 Minuten hat Woidke nur gesprochen.
Ja, er hat keine Zeit verschwendet, kann man sagen. Und wer schon seine Regierungserklärung der vergangenen Jahre gehört hat, da war oftmals nichts dabei. Also wenn ich jetzt Pressesprecher wäre, würde ich sagen, da streuen wir 1, 2, 3 Sätze ein, die bleiben bei jedem hängen, da stürzen sich alle drauf, das ist meine Message. Gab's aber nicht. Gab's in den vergangenen Jahren oftmals nicht. Diesmal war es auch nicht so. Und es ist eigentlich auch ein Elfmeter, den ein Regierungschef da hat. Den muss er nur verwandeln. Er kann tatsächlich einfach mal eine Duftmarke setzen. Er kann auch alle anderen ausstechen. Er hat es nicht getan. Und das finde ich eben schon fast fahrlässig, dass es wieder in diesen Zeiten so farblos daherkam. Das finde ich Unterkommunikation.
Und warum macht er das nicht, Thorsten? Warum versenkt Woidke bei sowas regelmäßig die Elfmeter nicht?
Weil er, glaube ich, auch gut damit leben kann und sagen kann, ich strahle Ruhe aus. Ihr wisst, dass ich jetzt schon über 13 Jahre dieses Land führe, auch in komplizierten Situationen. Ich kann Regierungsbündnisse zustande bringen mit ganz unterschiedlichen Koalitionen. Das will er einfach zeigen. Aber ich dachte gestern auch, als ich im Saal war und die Rede in Potsdam hörte, da oben auf der Tribüne sitzen 20 Schülerinnen und Schüler aus einer Schule in Zeuthen und in Potsdam. Und warum sagt Woidke nicht, junge Leute, guckt euch an, wir versuchen hier die Weichen für euch zu stellen. Ihr habt in diesem Land alle Chancen der Welt. Ihr könnt alle Berufe erlernen, ihr wächst in einer freiheitlichen Demokratie auf und ihr könnt studieren und einen guten Job finden. Diese Ansprache auch gerade an die jüngere Generation, die hätte ja alle überrascht. Diese 4 Sätze hat er einfach nicht gesagt.
Und mir war da auch zu viel Selbstsicherheit dabei. Erst diese Rede war nicht nur relativ kurz, sondern sie war auch komplett abgelesen. Es gab keine freie Passage und er macht das ja nicht zum ersten Mal.
Also in der Ruhe liegt nicht immer die Kraft.
finde ich nicht. Also er sagt ja auch immer, dass man ein Zeichen setzen muss, dass man auch bei der AfD oder beim BSW Punkte machen muss und nicht bei AfD und BSW, aber dass man in diesen Zeiten einfach Duftmarken setzen muss. Und das, finde ich, hat er einfach unterlassen.
Du hast die AfD angesprochen. Da hat ja Hans-Christoph Berndt, der Fraktionschef, auch nochmal ganz klar gesagt, dass er diese Regierung nicht okay findet, dass die im Amt ist.
Diese Regierung, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Brandenburger, mag legal zustande gekommen sein. Sie ist nicht legitim, sie hat keine Legitimität. Die Regierung Woidke 5 gibt es ja nur durch die Fahnenflucht von 5 Abgeordneten, die über die Landesliste des BSW in diesen Landtag einzogen und von denen sich mittlerweile 2 der SPD angeschlossen haben. Das nenne ich Betrug an den Wählern.
Betrug am Wähler, sagt Hans-Christoph Berndt von der AfD, was ja so nicht richtig ist, weil nie Koalitionen gewählt werden, immer Parteien. Und da gibt es jetzt eben eine neue Mehrheit von SPD und CDU. Trotzdem kann und wird die AfD diese Erzählung über die Legislatur strecken. Was meint ihr?
Ich glaube nicht. Da hat die Landesregierung praktisch die Verfassung im Hintergrund und die Brandenburger wählen bei den Landtagswahlen eine Partei und ihre Kandidaten. Sie wählen niemals eine Koalition. Also deshalb ist die Landesregierung jetzt aus SPD und CDU auf der rechtlich und, denke ich, auch unzweifelhaft auch auf der legitimen Seite.
Thorsten und ich sind uns ja in vielen Punkten immer einig, aber wenn ich dir da widersprechen darf, ich glaube, diese Regierung wird es tatsächlich die nächsten Jahre immer wieder anhängen. Es wird dir immer wieder nachgesagt werden, ihr seid ja gar nicht legitimiert. Mag ja verfassungsmäßig alles okay sein, aber trotzdem hättet ihr nochmal eine Neuwahl machen müssen. Und auch da war Woidke fahrlässig. Er hat nämlich nochmal begründet, weshalb es jetzt zu dieser neuen Regierung kam.
Vorab haben einige in diesem Haus und auch manch einer außerhalb davon Neuwahlen gefordert. Es ist doch aber so, wir stehen in Brandenburg wie auch in ganz Deutschland vor enormen Herausforderungen. Und diese Herausforderungen warten nicht darauf, bis wir nach einem Wahlkampf endlich wieder Entscheidungen treffen können.
Also keine Zeit für Neuwahlen war ja so ein bisschen sein Tenor.
So kannst du es aber eigentlich nicht begründen. Du musst es anders erklären. Nämlich das, wie es Thorsten gerade erwähnt hat, dass Abgeordnete gewählt wurden, ein Landtag wurde gewählt, es wurde keine Regierung gewählt. Und deswegen ist dieser Regierungswechsel völlig legitim. Und wer auch immer Woidke diese Rede geschrieben hat, vielleicht war es ja selbst, ich habe allerdings Zweifel, der hätte vielleicht in eine andere Richtung gehen müssen. Und dieses Argument, wir können Wetten abschließen, aber ich bin überzeugt, dass BSW und AfD das die nächsten Jahre immer wieder erzählen werden. Und sie werden es ihren Wählern erzählen. Diese Regierung hat doch eigentlich so hier nichts verloren. Euch sind die Neuwahlen geklaut worden.
Dann gucken wir uns doch mal eine andere Art der Kommunikation an, die es ja zumindest für die neuen Ministerinnen und Minister gab. Wir haben hier alle Zettel vor uns liegen, denn fast alle Minister, nicht alle, 9 von 10, haben sich bereit erklärt, mit Kinderfotos, zum Teil Babyfotos, sich vorzustellen. Da sitzt zum Beispiel so ein kleiner Döps mit Mützlein auf dem Pipitopf. Ihr habt ihn erkannt, wer es ist. Man sieht das jetzt im Radio natürlich schlecht, aber...
Jetzt hat er 2 Personenschützer und eine gepanzerte Limousine als...
Jan Redmann,
der neue Innenminister und stellvertretende Ministerpräsident.
Genau, da gibt es auch noch einen, der fährt Roller, einer hat eine Schultüte, Schnuller gibt es, eine wälzt sich in der Ackerfurche. Das könnte Hanka Mittelstädt dann auch sein, genau. Dass man da so ein bisschen drauf kommt. Diese Art und Weise, das so zwinkernd zu machen, ist das eine gute, eine lustige Idee? Es gibt es ja auch von Bundesministern zum Teil, auch die Grünen hier in Berlin haben sich mal so mit Kinderfotos vorgestellt. Wie seht ihr es?
Das haben wir im Team auch sehr kontrovers diskutiert. Die einen sehen es so, die anderen sehen es so. Wenn du mich jetzt fragst, ich finde, das ist ein guter Move des Landesmarketings, die Leute, die Politiker, die da oben auch einfach als kleine Menschen zu zeigen, kann man mal machen. Ich fand es sympathisch, würde es jetzt aber auch nicht überbewerten. Aber die Politik muss sich schon ein paar Gedanken machen, wie kommen wir näher an die Menschen ran. Wir sind nicht nur irgendwelche Maschinen in Ministerien, die Akten wälzen. Auf Instagram und Facebook, da ist es
kann man die sehen,
worden.
Ganz genau. Dann gucken wir doch mal auf die Leute, denn zum Beispiel einer, der hier auch auftaucht, Gordon Hoffmann, der war nicht auf unserem Tapet in der letzten Woche hier in der Spreepolitik. Da wurden nur Frauen als Bildungsministerinnen gehandelt. Jetzt ist er Bildungsminister. Ist das dann doch eine kleine Überraschung oder der Netzwerker, über den man sich gar nicht so überrascht zeigt?
Hanno, wir beobachten das echt schon eine ganze Weile und Gordon Hoffmann stand für mich in den letzten 15 Jahren schon als der da, der in den Ausschüssen und auch im Plenum immer zu bildungspolitischen und jugendpolitischen Problemen Stellung genommen hat, der auch schon vor 10 Jahren gesagt hat, guck mal hier, bei mir in der Prignitz, in einigen Grundschulen haben wir 40% Neueinsteigerinnen, Neueinsteiger bei den Lehrern. Das sind doch Probleme, sollten wir da nicht wirklich voll ausgebildet haben. Also für mich war das keine Überraschung. Ich sage, er ist ein Experte, auch wenn andere jetzt sagen, naja, er hat ja auch auf dem Parteitag mal berichtet, wie schwer ihm die Schule gefallen ist, aber das Ganze zeigt auch, du machst ja als Mensch eine Entwicklung durch. Er hat kurz vor der Vereidigung bei der Ernennung dann auch gesagt, dass ein Klassenlehrer angerufen habe und habe gesagt, Mensch, ich finde es toll, dass aus dir ja richtig was geworden ist, Gordon Hoffmann.
Obwohl er offenbar nicht der beste Schüler gewesen sein soll, aber das ist ja
genau.
Nicht aber relevant.
Aus meiner Sicht ist er ein Experte und überhaupt nicht irgendwie eine Notnummer.
Das Besondere ist ja, dass die CDU jetzt das Bildungsministerium hat. Da sind natürlich Erwartungen. Mehr als 3 Jahrzehnte hatte die SPD das Bildungsministerium inne. Die Bildungspolitik ist viel gescholten worden in Brandenburg, auch in Teilen eben zu Recht. Jetzt in 3,5 Jahren alles anders machen zu wollen, das können wir wohl nicht erwarten. Aber er ist jemand, der, glaube ich, ganz gut kommuniziert, so habe ich ihn erlebt, auch mal mit einem zwinkernden Auge. Auf Augenhöhe. Ich bin gespannt, wie er das machen wird. Ich glaube, er ist jetzt nicht die schlechteste Wahl.
Hat euch denn wer überrascht? Wir haben kurz Martina Clement erwähnt, die aus Berlin kam. Ist ja meistens auch nicht so gern gesehen. Allerdings hier in Berlin sagen viele, die beste Frau hat rübergemacht nach Brandenburg.
Mein erster Eindruck von Martina Clement, ich durfte sie am Tag der Vereidigung auch ein Stück weit erleben, erstmals erleben, und ich fand sie sehr erfrischend. Wirtschaftsministerin, sie hatte ein gewichtiges Ressort. Und die Vorschusslorbeeren, die sie aus Berlin bekommen hat, wir sind da alle sehr gespannt. Aber mein erster Eindruck war erstmal kein schlechter. Wie überhaupt auch das ganze Kabinett, finde ich, die Besetzung ist nicht so schlecht. Das sind Leute, die sind vom Fach. Man hatte schon andere Kabinette, wo man sich gefragt hat, warum der oder warum die.
Allerdings ist nicht mehr paritätisch zum Beispiel. Stört das irgendwen? Also nicht mehr so viele Frauen wie Männer. Es gab ja schon mal mehr Frauen als Männer in Brandenburger Kabinetten.
Die Jungen, die um die 30 Jahre alten Sozialdemokraten, die sind da gegen Sturm gelaufen auf dem SPD-Landesparteitag. Die haben gesagt, was sind wir denn für eine Partei, in der wir nicht mal die Parität erreichen im Kabinett. Also da gibt es schon Widerstand oder arge Kritik, aber die ist jetzt, habe ich jetzt aus der Koalition nicht noch wahrgenommen.
Aber ein CSU-Parteibuch macht vielleicht auch die eine oder andere fehlende
Clement
Frau.
Martina ist CSU-Politikerin, muss man sagen. Schon spannend hier. Erst in Berlin und jetzt eben genauso in Brandenburg.
Das ist Weltpremiere für Brandenburg.
Und René Wilke, der war ja sehr gern SPD-Innenminister, dafür extra damals vor nicht mal einem Jahr von Woidke aus Frankfurt-Oder geholt. Aber jetzt musste Wilke weichen ins Sozialministerium, weil die CDU innen übernommen hat. Schwierig für ihn?
René Wilke hat so ein bisschen flapsig zu uns gesagt, als wir ihn gesagt haben, na, haben Sie sich nicht ein bisschen viel vorgenommen?
Ah ja, weil er so viel bekommen hat. Er hat ja Gesundheit, Arbeit, Soziales und Integration jetzt auf einmal.
Genau, Ministerium für gesellschaftlichen Zusammenhalt heißt es ja. Das gab es so auch noch nicht. Das ist sehr viel. Und es ist sehr viel, woran man auch scheitern kann. Das darf man nicht vergessen. Und er ist jemand, dem ja Ambitionen nachgesagt werden. Möglicher Nachfolger von Dietmar Woidke, neben Daniel Keller, vielleicht Manja Schüle. Ja. Also werden ja einige Namen gehandelt. Aber es ist eben in dieser Zeit auch mit so vielen Aufgaben die Gefahr da, dass er erstens gar keine Zeit hat, um sich um Parteiangelegenheiten zu kümmern, und zum Zweiten, dass er dort Fehler macht. Und es gibt Bereiche, auch im Gesundheitswesen, wir denken über die Krankenhäuser nach, die Finanzierung von Krankenhäusern, den Erhalt von Krankenhausstandorten, das ist ein heißes Eisen. Bin mal gespannt, wie er das alles so anfassen wird. Im Innenministerium hat er schon eine gute Figur gemacht, auch im Umgang mit der AfD, wie ich meine. Wir sind gespannt, wie er das alles wuppen wird.
Einen ganz kurz würde ich nur noch ansprechen, Robert Krumbach, der ja jetzt wieder in die SPD eingetreten ist, der ehemalige BS-Wähler und auch am Kabinettstisch bleibt, eben als Infrastruktur-Verkehrsminister. Wie kam das an? Also seine Ex-Partei fand es natürlich blöd, aber haltet ihr das für eine gute Wahl, eine kluge Wahl? Schweigen.
Er hat schon jetzt einen schwierigen Stand, denn wenn man nur mal optisch vom Landtag ausgeht, er sitzt auf dem Teil der Regierungsbank unmittelbar an den Restbeständen der BSW-Landtagsfraktion. Also die, die er verlassen hat, zu denen ihr auch sagt, ihr wart nie wirklich regierungsbereit, ihr wolltet Oppositionsarbeit als BSW in der Regierungskoalition mit der SPD machen. Dazu stand ich nicht zur Verfügung, wie 5 andere auch. Also das ist schon mal eine ziemliche Belastung für ihn. Oder man kann sagen, eine kleine Strafe, die da unmittelbar 3 Meter entfernt weiterhin sitzen zu haben und sich da auch sicherlich auch so manchen Zwischenruf anhören zu müssen. Ansonsten hat er das Finanzministerium in komplizierten Zeiten gut geleitet. Manche nennen ihn ein politisches Chamäleon. Ich sage, er hat Kompetenzen und Woidke hat gesagt, in diesem Infrastrukturministerium brauchen wir im Zusammenhang mit dem Sondervermögen einen Experten. Und deshalb ist das eine Entscheidung, die Woidke zu treffen hat. Murren habe ich nicht gehört. Hanno, du?
Ich habe gehört, dass er gerne Finanzminister geblieben wäre. Damit muss er jetzt eben dann doch leben. Er ist Jurist und meint, dass er sich auch mit vielen rechtlichen Dingen im Infrastrukturbereich ganz gut auskennen kann. Er wird sich einarbeiten. Was allerdings genau der Deal war, in Anführungsstrichen, wir wissen es nicht. Ein bisschen Überraschung war es schon, dass er dabei geblieben ist.
Und ihr leitet quasi schon über zu Finanzen, zu den mangelnden Finanzen, die diese Regierung ja hat. Große, große Löcher in den nächsten 2 Jahren. Deswegen hat Dietmar Woidke in dem wenigen, wo er konkreter, ein bisschen konkreter wurde in seiner Regierungserklärung, dazu auch nochmal dies gesagt.
Wir kürzen die Personalausgaben in der Landesverwaltung schrittweise um 5%. Ausdrücklich davon ausgenommen sind allerdings die Bereiche Polizei, Justiz und Finanzverwaltung, also die Bereiche, die die Kernaufgaben des Staates erfüllen, und der Bereich Bildung. Auch das, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist eine Entscheidung für die Zukunft unseres Landes.
Und war das auch vorher schon bekannt? Hätte er da vielleicht mit irgendwas noch konkreterem Punkte machen können, eurer Meinung nach?
Ich glaube, das ist auch ein heißes Eisen, wenn man jetzt zu früh Dinge ankündigt, die einen dann die nächsten 3,5 Jahre noch sehr beschäftigen werden. Deswegen ist man auch im Koalitionsvertrag relativ unkonkret geblieben. Ich bin gespannt, wie Sie das alles hinbekommen wollen. Und beim letzten Mal hieß es ja übrigens auch, dass der Bildungsbereich ja mehr Geld bekommen habe. Da ist gar nicht gekürzt worden. Das stimmt auf dem Papier tatsächlich. Aber wohin ist das Geld geflossen? Es ging in die höheren Gehälter der Lehrer. Und auch die nächste Erhöhung wird ja durch die Tarifsteigerung auch schon erstmal wieder mehr Geld kosten. Ich bin sehr gespannt, wofür Sie das Geld wirklich ausgeben werden und wo Sie kürzen möchten. Die CDU hat ja gesagt, es muss niemand Sorge haben. Wir werden das alles sozialverträglich machen. Es wird keiner auf die Straße gesetzt.
Ja. Was jetzt kommen muss in den nächsten Wochen, ist erstmal ein Kassensturz. Es gibt Druck von allen Seiten und Erwartung von allen Seiten an die Landesregierung. Und der zu verteilende Kuchen ist ziemlich klein. Was bestimmt gar nicht mehr geht, noch auf irgendeine Art und Weise die Verschuldungsmöglichkeit zu steigern. Zur Erinnerung, das Landesverfassungsgericht befasst sich auch immer noch mit einer Klage der AfD gegen den aktuellen Doppelhaushalt. Also da kann auch nochmal eine Entscheidung kommen, die finanzielle Situation der Landesregierung weiterhin erschweren kann.
Also leere Kassen, noch dazu nur 3,5 Jahre Zeit jetzt. Die Legislatur läuft ja weiter, das kennen wir hier auch aus Berlin. Wenn ihr jetzt beide nochmal einen kurzen Strich drunter zieht, jetzt gibt es sie endlich, die Regierung, auch mit diesen Köpfen genau und eben diesem wenigen Geld. Wie startet jetzt Brandenburg in diese rot-schwarze Zeit?
Also der Start war schon mal gar nicht so schlecht, weil es sehr diszipliniert ablief. Zack, zack, zack. Innerhalb von 2 Monaten hat Brandenburg eine neue Regierung. Muss man ja erstmal hinbekommen mit dem Programm. Ich bin sicher, da wird auch schon viel in den Schubladen liegen, was man jetzt rausholen kann. Und sie haben sich ja auch viel vorgenommen. Steht ja im Anhang des Koalitionsvertrages drin. Die ganzen Projekte oder Gesetze, die man da auf den Weg bringen möchte. Auf die Schlagzeile bin ich jetzt mal sehr gespannt. Aber die Zeiten werden ja nicht einfacher. Das gilt ja nicht nur für Brandenburg. Die wirtschaftliche Situation ist äußerst angespannt. Man kann nicht davon ausgehen, dass die Einnahmeseite besser werden wird. Gleichzeitig haben wir eine AfD, die in anderen Bundesländern im Moment in Umfragen blendend dasteht. Ich kann mir vorstellen, dass es natürlich auch in Brandenburg irgendwann eine Rolle spielen wird. Also wie will man dem alles beikommen? Die Umstände, unter denen eine Landesregierung arbeiten konnte, waren schon mal deutlich einfacher.
Und dein Schlusswort, dein kurzes Schlusswort, Thorsten?
Der neuen Regierung, die sich zusammensetzt aus vielen Menschen, die sich parlamentarisch schon seit Jahrzehnten kennen, dieser Regierung in Brandenburg muss es gelingen, einen Meinungsumschwung, einen Mentalitätsumschwung in Brandenburg zu erreichen. Es gibt einen gewissen Pessimismus, nicht nur gegenüber dem Strukturwandel und gegenüber der Energiewende im Land. Und da muss die Landesregierung anpacken.
Und da hat sie jetzt, wie gesagt, 3,5 Jahre Zeit. Danke euch ganz herzlich, Thorsten Südow und Hanno Christ aus unserer Landespolitikredaktion Brandenburg, die hierher gekommen sind nach Berlin. Wir sind nämlich in unserem Podcaststudio in Berlin. Das Ganze auch aufgezeichnet am frühen Nachmittag, am Freitag, damit sie eine Zeitorientierung haben, falls jetzt noch riesig was passiert. Ich danke euch beiden.
Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.
Gerne, fast so schön wie bei uns.
Brandenburg startet nun also in eine verkürzte Legislatur, nur 3,5 Jahre Regierungszeit bis zur nächsten Wahl. Und da klingelt ja auch was in Berlin. Sabine Müller aus der Berliner Landespolitikredaktion ist zu mir gekommen. Hallo Sabine.
Hi Angela.
Ja, und obwohl wir jetzt nicht vor allen Dingen darüber sprechen wollen, aber kurz nochmal der Blick, denn genau so mit 3,5 Jahren ist ja auch Kai Wegner gestartet nach der Wiederholungswahl in Berlin 2024. Wie Woidke jetzt in Potsdam nur 3,5 Jahre übrig, erstmal bis zur nächsten Wahl für die Regierung, aber ein großes Problem nicht, aber man muss ein bisschen fixer sein, oder wie würdest du das sagen?
Ja, ich würde sagen, 3,5 Jahre sind schon eher kurz, um zu zeigen, was man kann, um alles durchzukriegen.
5 Jahre sind ja normal.
Genau, da muss man schon ein bisschen Tempo machen, weil ich meine, so eine Regierungsmaschinerie, also bis die mal richtig anläuft, dauert ja auch. Wegners schwarz-rote Regierung hat teilweise Tempo gemacht, teilweise nicht. Andererseits ist es natürlich auch so, 3,5 Jahre können sich echt lang anfühlen, wenn es dann nicht so gut läuft. Und ich habe echt das Gefühl, also für Kai Wegner zieht sich die Zeit gerade wie Kaugummi.
Und das liegt daran, dass Kai Wegner jetzt wieder eingeholt wird von der Frage, wie er Krisenmanagement betrieben hat zum Blackout im Januar. Vielleicht besser, wenn ich sage, seine mangelnde Krisenreaktion. Denn Wegner, der ja auch erst nach unseren RBB-Recherchen zugegeben hatte, an diesem ersten Blackout-Tag, Stromausfalltag im Südwesten, mittags eine Stunde Tennis gespielt zu haben. Und jetzt gibt es neue Enthüllungen, die die Zeit vor diesem Sportbreak nochmal in den Mittelpunkt rücken. Sabine, vielleicht holst du noch mal ein bisschen aus.
Ja, es gab einfach schon seit Wochen Gerüchte, dass Wegner mindestens mal an diesem Vormittag, also eben vor dem Sportbreak, nicht so sehr mit Krisenmanagement beschäftigt war, wie wir das aus seinen Aussagen rausgehört haben. Und nicht nur wir, sondern, glaube ich, die meisten Leute, dass er da zum Beispiel schon nicht mit der Bundesebene gesprochen hat. Und wir haben natürlich nachgefragt im Kanzleramt, beim Innenministerium. Und da waren die Antworten eher schwammig. Also da hat keiner konkret gesagt, wann hat Kai Wegner da eigentlich angerufen oder gesimst oder was auch immer. Wir haben natürlich auch bei der Senatskanzlei nachgefragt. Bitte konkrete Angaben, wann hat eigentlich der regierende Bürgermeister am Samstag, den 3. Januar, mit wem gesprochen? Und da war die Antwort auch nein. Also solche Anruflisten und Details, das wird grundsätzlich nicht veröffentlicht, weil das ließe ja Rückschlüsse auf die regierungsinterne Kommunikation und Abstimmungsprozesse zu und das sei ja ganz sensibel und so weiter. Also da sind wir echt vor Mauern gelaufen. Und was die Kollegen vom Tagesspiegel dann gemacht haben, ist, die sind vor Gericht gezogen gegen die Senatskanzlei, um Infos zu bekommen. Und sie haben dann tatsächlich auch welche bekommen.
Und was genau haben sie rausgefunden? Man muss vielleicht nochmal zurückgucken. Kurz nach 6 gab es diesen Stromausfall. Erst weiß man ja auch nicht so genau, wie großflächig ist der überhaupt. Aber kurz nach 8 wurde dann auch Kai Wegner informiert.
Ja genau. Und dann war eben die Frage, wie ging es dann weiter? Und laut dem Tagesspiegel hat ihm die Senatskanzlei halt mitgeteilt, dass Kai Wegner am Vormittag dann im Austausch mit verschiedenen Stellen der Senatskanzlei war, mit anderen Senatsmitgliedern und mit Teilen des Krisenstabs, aber wohl keinen Kontakt hatte zur Bundesregierung und auch nicht zu Stromnetz Berlin. Und das ist deswegen wichtig, also dieser zweite Teil, mit wem er nicht gesprochen hat, weil es ein Interview gibt mit Welt TV, das wurde am 7. Januar geführt. Und da war ein anderer Eindruck entstanden. Ich glaube, wir können mal kurz reinhören.
Ganz genau, wir können das nicht abspielen, aber wir haben das nachgesprochen, was Kai Wegner da in Welt TV gesagt hat.
Ich habe in der Tat um 8.08 Uhr begonnen, die Telefonate zu führen. Ich habe mit den Krisenstäben telefoniert, mit Stromnetz. Ich habe vor allen Dingen auch mit der Bundesregierung gesprochen, mit dem Bundeskanzleramt, mit dem Bundesinnenminister. Ich habe die Voraussetzungen geschaffen, dass wir die Bundeswehr auch mit in diese Krisenbewältigung bekommen. Und ja, dann habe ich von 13 bis 14 Uhr Tennis gespielt, weil ich einfach den Kopf freikriegen wollte.
Vor allen Dingen spannend auch, weil Wegner ja vorher auch schon mal gesagt hatte, er habe überhaupt nicht die Füße hochgelegt. Er sei die ganze Zeit mit Krisentelefonaten beschäftigt gewesen.
Genau, den ganzen Tag am Telefon.
Diesen Eindruck hat er eben durch dieses Interview vermittelt.
Genau, und das entscheidende Wort, auf das jetzt geguckt wird, ist das Wort dann. Und ja, dann habe ich eine Stunde Tennis gespielt. Und für mich zumindest und ich glaube für viele andere hatte sich das halt so angehört. Kai Wegner hat gesagt, ich habe ab 8 Uhr begonnen mit den Telefonaten und dann hat er verschiedene Stellen, verschiedene Leute aufgezählt, mit denen er geredet hat und dann eine Stunde Tennis gespielt und das hörte sich doch sehr so an. Erst das eine gemacht, dann das andere und so war es aber eben wohl zumindest zum Teil nicht. Also er hat nicht mit all diesen Leuten schon am Vormittag gesprochen, er hat da ein deutlich geringeres Arbeitspensum offensichtlich gehabt, als wir zumindest gedacht hatten, nach dem, was er öffentlich gesagt hat.
Und nun ist ja vielleicht gar nicht so entscheidend, ob wirklich schon am Morgen mit dem Bund telefoniert wurde oder nicht. Aber entscheidend ist, welchen Eindruck Wegner hervorgerufen hat. Was macht ihm da jetzt vor allen Dingen Probleme?
Na, es geht ja schlicht und einfach um die Frage, wie glaubwürdig ist der regierende Bürgermeister? Das fing mit dem Tennisspiel an, das er ja nicht erwähnt hatte. Das werten ja viele Medien auch als die erste Lüge. Wir sind auch in Absprache vorsichtig mit unserem Justiziariat sehr vorsichtig mit dem Wort Lüge. Also zumindest hat er das nicht erwähnt. Und deswegen war halt auch schon sein Image wirklich angekratzt. Man hatte jetzt in den letzten Wochen gedacht, okay, Stromausfall ist jetzt eine Ecke her. Aber jetzt eben nochmal die Frage, hat Kai Wegner da offen gelogen, wie es manche sagen, oder hat er zumindest einen Eindruck erweckt, der falsch war? Und genau darüber wurde diskutiert.
Und das Ganze auch sehr, sehr spannend in der Senatspressekonferenz an diesem Dienstag, da wo Kai Wegner eigentlich zu ganz anderen Dingen was sagen wollte, da habt ihr, du auch, du warst auch dabei, sehr doll nachgefragt. Und ich fand, das war wirklich spannend, weil einen so wortkargen regierenden Bürgermeister, besser gesagt jemanden wie Kai Wegner, der so in der Dauerschleife geantwortet hat, spielen wir erstmal kurz vor und dazu die Bemerkung, das hat er alles gesagt, wir haben da nichts wiederholt aneinander geklebt, sondern das waren die Worte von Kai Wegner auf verschiedene Fragen von den Journalisten.
Ich glaube wirklich, dass hierzu alles gesagt ist. Dazu ist tatsächlich wirklich alles gesagt. Und demzufolge ist dazu auch tatsächlich alles gesagt und demzufolge bleibe ich bei meiner Aussage dazu, dass dazu alles gesagt ist. Dazu ist alles gesagt und demzufolge ist auch an der Stelle ehrlicherweise alles gesagt.
6-mal sagt Kai Wegner, alles sei gesagt, obwohl ja offensichtlich eben noch nicht alles gesagt ist.
Ja, er hatte offensichtlich ganz klare Vorgaben, was er sagen soll. Und was er nicht sagen soll und was er sagen sollte, das waren halt nur ungefähr 1,5 Sätze. Deswegen musste er die offensichtlich immer wieder wiederholen. Also dieses dazu ist alles gesagt, hat er immer wiederholt. Und er hat ja gesagt, die Interpretation des Tagesspiegels, was er an diesem Tag gemacht hat, das entbehre jeder Grundlage und deswegen prüfe er rechtliche Schritte. Und die Interpretation des Tagesspiegels war ja die Frage, hat Kai Wegner jetzt zum 2. Mal gelogen, er hat die Unwahrheit gesagt und so weiter. Auf Nachfrage, was er denn an der Interpretation des Tagesspiegels falsch fand, hat Kai Wegner aber überhaupt nicht geantwortet, hat immer nur gesagt, dazu ist alles gesagt, wo man nur sagen müsste, ja, aber das war doch jetzt ein neuer Artikel, dazu kann gar nicht alles gesagt worden sein. Und ich habe es auch wirklich nicht verstanden, wer ihn da beraten hat. Denn später, ein paar Stunden später, hat er ja aber einen Anwalt mitteilen lassen, dass er die Öffentlichkeit bewusst getäuscht habe, wie der Tagesspiegel da schreibe. Das sei eben falsch und dagegen wolle er jetzt eventuell vorgehen. Ich glaube, es hätte die ganze Sache nicht super gut gemacht. Aber wenn er das versucht hätte, so zu erklären, wie es ja auch seine Regierungssprecherin offensichtlich vorher unter anderem an der Nachrichtenagentur dpa gesteckt hatte, die gesagt hat, naja, dieses dann habe ich Tennis gespielt, war ja eigentlich gar nicht zeitlich gemeint. Ne? Nicht erst habe ich telefoniert und dann Tennis gespielt, sondern mehr so, ja, ich habe ganz viel telefoniert und ja, dann habe ich auch noch Tennis gespielt. Ne? Also das hätte er ja versuchen können zu erklären, aber da zu sitzen und wie so eine Platte mit Sprung immer das Gleiche zu sagen, ich fand, das war so ein verheerender Eindruck und das merken wir jetzt, glaube ich, auch. Kai Wegner ist nicht so oft memefähig im Netz, aber in den sozialen Medien geht dieser Clip, gerade auch dieser zusammengeschnittene Clip, gerade wirklich ziemlich viral und viele Leute fragen sich, wer hat den Mann beraten, sich da so hinzusetzen?
Aber warum hat Kai Wegner nicht bei dieser Senatspressekonferenz einfach gesagt, ja, es stimmt, ich habe morgens schnell mit der Senatskanzlei, mit den Krisenstäben des Senats telefoniert, aber alles andere, Stromnetz, Innenministerium, Kanzleramt, das war erst am Nachmittag. Das hätte ja Klarheit gebracht.
Ja, ich verstehe es auch nicht wirklich. Offensichtlich, weiß ich nicht, fühlte er sich so unter Druck und hatte das Gefühl, er muss irgendwie mehr hermachen, mehr Eindruck machen, als da tatsächlich vormittags gelaufen ist. Ich meine, man muss dazu nochmal sagen, in den ersten Stunden war nicht klar, wie fett dieser Stromausfall werden würde. Wir hatten uns das schon ganz am Anfang gefragt, als Kai Wegner den Eindruck macht, ja, und dann habe ich da telefoniert und hier und da und dann habe ich da koordiniert, haben wir uns auch schon gefragt, ja, aber bis mittags war doch eigentlich noch gar nicht klar, wie heftig das werden würde. Warum will der da schon so viel gemacht haben? Also offensichtlich hat er da selber Druck aufgebaut und hatte das Gefühl, er muss jetzt irgendwie an so einer Version festhalten und muss da ein gewisses Bild von sich in der Öffentlichkeit abgeben. Ich habe auch mit Leuten in der CDU gesprochen, die sagen, ey, gerade auch als diese Tennissache hochkam, warum hat er nicht einfach gesagt, sorry, war schlechte politische Einschätzung, dass ich da Tennis spielen gegangen bin. Dann wäre die Sache vielleicht auch aus der Welt gewesen, aber das ist eben nicht passiert. Mhm.
Und das Ganze ein gefundenes Fressen für die Opposition. Grüne, Linke, AfD, die werfen Wegner jetzt eben vor, die Unwahrheit zu sagen und Vertrauen zu verspielen. Das hört sich jetzt bei den Fraktionschefs Werner Graf, Tobias Schulze und Christine Brinker von den drei Parteien so an.
Es stehen große Zweifel jetzt im Raum, ob der Regierende die Wahrheit gesagt hat. Man kann sich mal eine Auszeit nehmen, aber als Regierender muss man immer die Wahrheit sagen, um auch Vertrauen im Volk zu haben.
Ich kann nur sagen, dass es klug wäre, alles auf den Tisch zu legen. Auch ein regierender Bürgermeister hat ein Recht auf ein Privatleben, das ist nicht der Punkt. Aber er sollte transparent sein und Zeugnis ablegen über das, was er an einem so wichtigen Tag für Berlin getan hat.
Wenn man dem Tagesspiegel Glauben schenkt, dann ist er einfach der Lügenbaron Berlins geworden.
Aber auffällig ist ja, oder vielleicht auch gar nicht so auffällig, dass nicht nur die Opposition ist, die jetzt Kritik übt, sondern es kommt auch mal wieder Kritik aus der SPD, von dem Mann, der neben der Regierung herläuft, nämlich der Spitzenkandidat Steffen Krach, der natürlich auch seine ganz eigene Agenda pushen muss, um sich da eben in die Schlagzeilen zu bringen. Auch der hat Fragen.
Ich erwarte von Kai Wegner, dass er die Wahrheit sagt und dass er den Berlinerinnen und Berlinern sagt, was wirklich passiert ist. Und ich habe das Gefühl, dass es gerade nur scheibchenweise passiert und das halte ich für falsch.
Nur scheibchenweise, sagt Steffen Krach. Was denkst du, was sind da jetzt Konsequenzen für Wegner? Gibt es überhaupt welche?
Also was ihn selbst angeht, ist ganz klar, dass er das einfach aussitzen will. Also daran habe ich keinen Zweifel nach diesem Auftritt am Dienstag. Aus der Opposition ist auch auffällig, dass niemand von den Oppositionsfraktionen im Abgeordnetenhaus offensiv den Rücktritt gefordert hat. Wenn, haben die höchstens gesagt, naja, ist doch ein paar Monaten Wahl, was sollte denn das jetzt noch bringen? Die Berliner FDP, die ja nicht mehr im Abgeordnetenhaus sitzt, die war die einzige, die zumindest indirekt mal den Rücktritt nahegelegt hat. Ich glaube, dass vermutlich, wenn jetzt nicht noch irgendwas total Schlimmes rauskommt, dass es keine Konsequenzen haben wird, weil der Regierungsteil der SPD nicht groß in die Debatte einsteigt und in Kai Wegners CDU, ja, da gibt es schon Unmut. Da gibt es schon
also
Unmut.
Also unter der Decke.
Genau,
würde ich
der
jetzt
wird
eher
nicht
sagen.
Öffentlich geäußert, aber da gibt es schon nicht wenige Leute, die sagen, das läuft aber gerade gar nicht gut. Und die gucken halt auf den Wahlkampf. Und die sagen auch, wir können doch jetzt nicht mehr den Spitzenkandidaten wechseln, zumal wenn der nicht freiwillig Platz machen will, offensichtlich. Also ich glaube, wenn Kai Wegner jetzt sagen würde, ja Leute, ich gehe dann mal, dann würden sie schon jemand anderen finden. Nein, Kai Wegner will weitermachen. In der CDU habe ich auch gesprochen mit Leuten, die sagen, mein Gott, Leute, also auch an uns Medien, haltet euch doch nicht mit solchen Nichtigkeiten auf, sondern kümmert euch um die wirklich wichtigen Sachen, die Sicherheit in der Stadt und so weiter. Also da gibt es durchaus auch unterschiedliche Meinungen. Aber es gibt schon viele Leute, die wirklich Sorge auch haben, wie läuft jetzt der Wahlkampf, wie fett wird uns das noch serviert, jedes Mal, wenn wir irgendwo auftauchen.
Serviert, sehr, da bist du wieder beim Tennis.
Genau. Wie sehr überschattet das die Regierungsbilanz? Also da gibt es wirklich viel Sorge in der CDU.
Soweit habe ich das also mit Sabine Müller besprochen, meiner Kollegin aus der Landespolitikredaktion. Und jetzt erleben Sie, wie dynamisch und aktuell unser Podcast ist. Denn nachdem wir dies aufgezeichnet hatten, kam gleich die nächste Wendung um Kai Wegners Krisenmanagement beim Stromausfall. Das nächste große Fragezeichen. Denn offenbar hat Wegner einen Telefonkontakt am Samstag zwar angegeben, aber nicht wirklich gehabt. Diesmal geht es um den Bezirk, die grüne Bezirksbürgermeisterin von Steglitz-Zehlendorf, Maren Schellenberg. Mit dieser habe Wegner am Samstag im Austausch gestanden, so heißt es in der Antwort auf eine parlamentarische Anfrage des Abgeordneten Alexander King. Allerdings, Maren Schellenberg selbst hat uns bestätigt, nein, sie habe den ersten Blackout-Kontakt mit Wegner erst am Sonntag, nicht am Samstag gehabt. Also neue Fragezeichen und Widersprüche für den regierenden Bürgermeister, die Affäre. Sie wird uns weiter begleiten.
Soweit die Spreepolitik für diese Woche. Und wenn Sie jetzt Lust auf weitere Podcasts haben in ARD Sounds, kann ich Ihnen wieder Dark Matters empfehlen, die Geheimnisse der Geheimdienste. Um Chinas Schattenmann bei der EU geht's in der aktuellen Folge. Wie gesagt, bei ARD Sounds, da finden Sie auch uns, die Spreepolitik. Danke fürs Zuhören, sagt Angela Ulrich.